So. Also, wir sind, wie angekündigt, in einer neuen Reihe. Jesus-Reihe. Ich kann ehrlich noch nicht sagen, wie viele Predigten es dazu geben wird. Ich habe mal angefangen, so ein bisschen Themen aufzuschreiben, die mich interessieren würden. Und ich habe gemerkt, das Leben Jesu ist einfach unglaublich vielschichtig. Und es gibt so viele Anknüpfungspunkte im Leben, dass man permanent, wenn man anfängt, auf neue Themen stößt. Ich glaube, ich habe schon 20 unterschiedliche Themen gefunden, wo ich sagen würde, Jesus sich an der Stelle anschauen, boah, das wäre total cool. Da müsste man einfach mal drüber predigen. Das hat man auf eine ganz einfache Weise vielleicht noch gar nicht gehört. Ich dachte mir, ich werde die einzelnen Predigten machen, wie man 3-Fragezeichen-Hörspiele. Kennt ihr die? Also 3-Fragezeichen-Hörspiele? Die 3 Fragezeichen und das sowieso. So mache ich diese Reihe. Also heute gibt es zum Beispiel das Thema Jesus und das Handauflegen. Also Jesus, der Hauptdarsteller, bleibt immer gleich. Und dann gibt es dazu ein Thema. Und ich hoffe, dass die Themen so sind, dass ihr dann immer sagt, oh ja, das ist interessant. Hätte ich doch gar nicht so drüber nachgedacht. Warum eine Jesus-Reihe? Also ich glaube, dass man einfach nicht genug über Jesus wissen kann. Ja, und wir alle haben jetzt auch nicht so in allen Dingen den riesen Durchblick bei Jesus. Und deswegen lohnt es sich einfach, sich mit Jesus zu beschäftigen. Ja, ich glaube, dass jemand, der Christ sein will, sich mit Christus beschäftigen muss. Und zu sagen, ich bin Christ, aber ich kenne den Christus nicht, das ist eher in etwa so, als wäre, würde ich sagen, ich bin Sanity-Fan, aber ich habe noch nie ein Musikstück von denen gehört. Ja, würde man auch sagen, komische Art von Fan. Ja. Du magst die mögen und du magst auch vielleicht für die Jungs beten, aber Fan bist du einfach nicht. Und ein Christ ist ein Jesus-Fan. Also das muss jemand sein, der mit Leib und Seele für Jesus brennt, der einfach sagt, ja, ich will, dass er in meinem Leben einfach was bewegt. Ich will für ihn leben, ich will durch ihn leben und ich will begreifen, wer er ist. Wenn das nicht da ist, sorry, ja. Und deswegen, eine Jesus-Reihe ist einfach schön. So, Punkt 2, ich leide manchmal in der Gemeinde hier ein bisschen unter dem, ich nenne es, der Prophet gilt nicht zum eigenen Land-Dilemma. Heißt, ich kriege nirgendwo mehr Kritik als von euch, was meine Predigten angeht. Und von daher hoffe ich, dass so eine Reihe, die so schön Jesus-mäßig ist, einfach meine Kritiker mal so ein bisschen versöhnt und mir gleichzeitig die Chance gibt, über Themen zu predigen, die ich irgendwie gut finde. Ja, also. Aber der wichtigste Punkt ist natürlich ein anderer. Der wichtigste Punkt hat mit Galater 4, Vers 19, und ihr habt den Vers bei euch auf eurem Zettelchen der Predigtnotizen mit drauf. Das ist der wichtigste Punkt. Und ich lese euch den Vers mal vor. Galater 4, Vers 19. Paulus schreibt an eine, irgendwas brummt und knallt hier. Ich weiß nicht. Hä? Irgendwas ist noch nicht aus. Okay, gut. Gut, also ich höre immer noch so, und wenn ihr es auch hört, dann bin ich wenigstens, okay, gut. Okay. Ich mache weiter. Okay, machen wir weiter mit Galater 4. Okay. Genau. Seid auf meiner Seite. Galater 4, 19. Paulus schreibt an eine Gemeinde, die massive Schwierigkeiten hat. Schwierigkeiten, weil Irrlehrer aufgetreten sind, die ihnen Dinge verkauft haben als Wahrheit, die einfach nicht stimmen. Und er möchte sie jetzt zurückgewinnen für das, was echte gute Theologie ist. Und er sagt dann in Kapitel 4, Vers 19, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Also Paulus spricht zu Christen, die in der Gefahr stehen, sich auf eine ganz gefährliche Irrlehre einzulassen. Unreife Babychristen. Und er vergleicht sich mit einer Frau, die, was in Wirklichkeit natürlich nicht geht, ja, ein Kind noch einmal zur Welt bringt und noch einmal Geburtswehen hat. Also in Wirklichkeit geht das nicht, aber bei Paulus geht das irgendwie schon. Er sagt, ich stehe jetzt gerade im Blick auf euch in einer Situation, als müsste ich euch nochmal durch den gesamten Bekehrungsprozess durchbringen. Ganz komische Vorstellung, ja. Ich muss euch quasi das Einmaleins des Glaubens nochmal predigen und dafür sorgen, dass an der Stelle ihr nochmal von Neuem geboren werdet. Oder wie er es hier schreibt, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Mein dritter Punkt ist das Ziel der Geburt, also der neuen Geburt eines Christen, besteht darin, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, weil wir leben in einer Zeit, die versucht, genau das Gegenteil zu machen. Die versucht, Jesus meinen Vorstellungen vom Leben anzupassen. Also ich bastel mir meinen Jesus, den ich gerne hätte, damit ich weiter so leben kann, wie ich immer gelebt habe. Und jetzt kommt Paulus und sagt, hey, stopp, du kannst Jesus nicht ändern. Der Jesus, den es wirklich gibt, der muss sich nicht unseren Vorstellungen anpassen, sondern wir müssen ihm in unserem Leben Raum geben. Wir müssen immer mehr werden, wie er ist. Wir müssen immer mehr sein Denken und seine Prioritäten und seine Einstellungen zum Leben, seinen Umgang mit Zeit, mit Geld, mit Menschen, mit Gott, mit all dem, das müssen wir imitieren. Bis er am Ende in uns Gestalt gewonnen hat. Also es geht darum, dass man dich sieht und Jesus erlebt. Ist das eine klasse Vorstellung? Ja, du begegnest dir, aber eigentlich begegnet man Jesus. Und das ist der Hauptpunkt, warum mich diese Reihe so reizt, Jesus und, diese Jesus-Reihe. Weil ich glaube, dass wir ganz, ganz viel lernen können, ganz praktisch lernen können von Jesus, wo wir jetzt irgendwie auch keine große, hohe Theologie, ja, ich werde das ein bisschen eindampfen theologisch, werde eher einfacher, werde mir 2, 3 Bibelstellen rausnehmen, um die herum ich die Dinge aufbaue. Weil es mir wirklich darum geht, dass wir nicht hier rausgehen mit einem noch größeren Kopf, sondern rausgehen mit einer Idee, wie hat Jesus gelebt? Was war ihm wichtig? Wo hat er die Schwerpunkte hingelegt? Und dass wir in der nächsten Woche einfach anfangen oder vielleicht sogar schon heute nach dem Gottesdienst anfangen, genau das Gleiche zu machen. Weil wenn wir das nicht tun, dann wird Jesus einfach in uns keine Gestalt gewinnen. Dann werden wir immer wir selber bleiben. Irgendwie weit weg von dem, was Gott eigentlich für uns vorhat. Und wir müssen Christsein ganz einfach denken. Und ganz einfach bedeutet es, wir wollen werden, wie Jesus ist. Und deswegen müssen wir uns Jesus anschauen. Und mein erstes Thema lautet halt Jesus und die Handauflegung. Auch natürlich, weil ich euch ein bisschen, es sollte jetzt nicht unbedingt sein, Jesus und das Gebetsleben. Gibt es auch irgendwann mal, wenn ich sage, das weiß ich schon. Ja. Aber bei dem Thema bin ich sicher, ihr hört noch mal zu. Weil ihr nämlich noch nicht wisst genau, was ich sagen möchte. Wie kommt man auf so ein Thema? Relativ einfach. Man macht eine Reihe über den Hebräerbrief. Das war vor 2 Wochen. Und stellt fest, dass der Autor, da wo er sagt, was sind so die Basic-Themen für junge Gläubige, dass der Autor sagt, naja, Handauflegung gehört schon dazu. Und denkst dir, okay, hätte ich jetzt, wenn du mich gefragt hättest, was sind so die wichtigsten Themen für junge Gläubige, hätte ich das Thema Handauflegung nicht gewählt. Aber in Hebräer 6, Kapitel 1 und 2, Kapitel 6, Verse 1 und 2, da steht das, Handauflegung. Und weil ich darüber gepredigt habe und mir ein bisschen mehr Gedanken machen musste, dachte ich mir, ja, schauen wir uns doch mal an, wie war denn das bei Jesus? Wie ist Jesus mit dem Thema Handauflegung umgegangen? Und bevor wir uns das anschauen, um so zu werden, wie Jesus war oder ist, 3 Vorbemerkungen. Vorbemerkung 1. Wenn ihr sagt, ich möchte mehr zu diesem Thema Handauflegung noch hören, dann schaut bei Frogwords bitte mal euch die Predigt an über Hebräer 6, Vers 2b. Da habe ich es breiter entwickelt. Heute geht es mir tatsächlich nur um Jesus und Handauflegung. Ich werde das Thema als Ganzes jetzt nicht erörtern mit euch. Ich will mir anschauen, was hat Jesus gemacht und was können wir lernen von dem, was Jesus gemacht hat. 2. Punkt, das Auflegen von Händen hat etwas sehr Persönliches. Wenn man sich berührt, dann ist man sich nahe. Also das Auflegen von Händen ist etwas, was Gemeinschaft zum Ausdruck bringt. Gemeinschaft, die wir miteinander haben. So, dazu muss man Folgendes verstehen. Im geistlichen Leben gibt es Dinge, die kannst nur du machen. Die kann dir keiner abnehmen. Das sind Dinge wie Buße tun, Glauben. Auch beim Thema Heiligung musst du eine Entscheidung treffen, will ich werden wie Jesus, ja, oder nicht. Und wenn du sagst, ich will nicht, dann kann kein anderer dir das irgendwie überstülpen. Dann gibt es Dinge, die kannst du nicht machen in deinem Leben. Die macht Gott. Das sind zum Beispiel, du kannst dich nicht selber von Neuem gebären, ja, also Wiedergeburt, ja, dass du den Heiligen Geist bekommst und ein neues Herz, das kannst du nicht selber machen. Auch Auferstehung wird relativ schwierig, wenn du das selber probierst, das wird nicht funktionieren. Selbst ewige Errettung ist etwas, was Gott dir schenkt. Du kannst ja gerne ewig errettet werden wollen, aber du kannst es nicht machen. Das sind Dinge, die Gott dir schenkt. Also manche Dinge muss ich selber machen, manche Dinge muss Gott mir schenken. Und dann gibt es eine dritte Kategorie. Das sind Dinge, die tut Gott an mir durch Gemeinschaft. Also genau genommen durch Gemeinde. Die kriege ich nicht, wenn ich nicht aktiver Teil einer Gemeinschaft, einer Gemeinde bin. Ganz simpel, Taufe. Ja? Natürlich kannst du baden gehen, aber eine Taufe ist etwas, wo du sagst, hier ist eine Gemeinde und ich lasse mich in diese Gemeinde, in diese Gemeinschaft hineintaufen und jemand anders tauft mich und damit bin ich Teil dieser Gemeinschaft. Auch Lehre ist etwas, wo man Gemeinschaft braucht. Natürlich kannst du Bücher lesen, ja, aber auch da nimmst du indirekt nur an Gemeinschaft teil. Du musst nicht alles selber erarbeiten. Du darfst dir helfen lassen von Geschwistern, du darfst dich unterweisen lassen, du darfst dich auch leiten lassen. Und ein Aspekt, den du auch nicht selber machen kannst in Gemeinschaft, ist Handauflegung. Natürlich kannst du dich selber berühren. Ja, logisch, aber wir reden jetzt davon, dass ein anderer dich berührt. Handauflegung gehört also zu den Aspekten, zu der Art von Ausdruck von Gemeinschaft, die wir im Umgang miteinander in einer Gemeinde erfahren. Ein dritter Punkt. Das Auflegen von Händen hat nichts Magisches. Also, wenn ich dir die Hände auflege, und ich würde das immer tun, wenn ich für dich bete zum Beispiel, dann steckt in meinen Händen keine Kraft, die ich irgendwie weitergebe. Wenn ich einem Menschen die Hände auflege, dann identifiziere ich mich mit ihm. Mit ihm, mit seinen Sorgen, mit seinen Wünschen. Also in dem Moment, wo ich dir die Hände auflege, stehst du nicht mehr alleine vor Gott, sondern ich stelle mich an deine Seite. Mit meinem Glauben, mit meinen Begabungen, als Ältester auch, mit meinem Auftrag, den Gott mir gegeben hat, oder eben auch mit dem speziellen Segen, der auf einer Gemeinschaft von Gläubigen liegt. Ich kann euch das nicht genau erklären, aber die Bibel spricht davon, dass da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dass da etwas ganz Besonderes abgeht. Also, dass man alleine leben kann mit Gott, aber Gemeinschaft braucht, um einen besonderen Segen zu genießen. Weil dieser besondere Segen darauf liegt, wenn zwei oder drei eins werden, für eine Sache zu beten. Und deswegen soll Gemeinde immer auch ganz praktisch segnende und heilende Gemeinschaft sein. Eine Gemeinschaft, die zusammen betet und sich, und darum soll es heute gehen, anfasst. Wie gesagt, für euch ist vielleicht ein ganz komischer Gedanke, anfassen. Ja, aber ja, ich muss den anderen doch nicht anfassen, um für ihn zu beten. Stimmt? Aber die Reihe heißt ja Jesus und. Also schon spannend, mal zu schauen, was Jesus gemacht hat. Und vielleicht darf er uns heute aus der ein oder anderen Komfortzone heraus locken. So, es gibt zwei Bereiche, wo Jesus Leute angefasst hat. Wenn es dir langsam unangenehm wird, das Thema, das wird die nächsten Male genauso sein. Sich mit Jesus zu beschäftigen ist echt, also ist immer total unangenehm, weil er einfach nicht so tickt, wie wir ticken. Zwei Bereiche, in denen Jesus das Thema Hand auflegen hat ganz praktisch werden lassen. Der eine Bereich, was könnte es sein? Heilung, genau. Und der zweite Bereich, das habt ihr auch gesehen auf eurem Blatt, wenn ihr schon gelesen habt, ja, der zweite Bereich heißt Segnung. Also Heilung und Segnung. Das sind so die beiden großen Bereiche. Und ich möchte mit dem ersten anfangen. Jesus heilt. Und wenn er heilt, dann hat das was damit zu tun, dass er Leuten die Hände auflegt. Achtung, nicht immer und überall, aber dazu finde ich eben die Verse. Markus Kapitel 6, Vers 5. Und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte, steht es. Jesus kommt, ja, das ist der Prophet im eigenen Land, Malus, ja, er kommt nach Nazareth, wo er eigentlich alle Leute kennt, ja, aber die glauben nicht an ihn. Und dann sagt eben Markus, und er konnte dort kein Wunderwerk tun, außer dass er wenigen Schwachen die Hände auflegte und sie heilte. Das ist so eine typische Stelle. Jesus legt den Menschen die Hände auf und heilt sie. Lukas Kapitel 4, Vers 40. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die an mancherlei Krankheiten Leidende hatten, sie zu ihm. Er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Es sind solche Stellen, die mich total faszinieren bei Jesus. Stell dir vor, du bist irgendwo, der Tag ist vorbei, denkst, boah, jetzt noch ein Abendessen und ab ins Bett. Und das ist der Moment, wo das ganze Dorf lebendig wird, ja. Und wer noch irgendwo einen kranken, schwachen Alten hat, der noch irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert, ja, der wird zu Jesus gebracht und bitte Hände auflegen, bitte heilen. Und bis spät in die Nacht macht Jesus das. Er legt den Leuten die Hände auf und heilt sie. So, wenn ich das so jetzt vorlese, könnte jemand sagen, Jürgen, diese Heilungen von Jesus haben doch für uns eigentlich keine persönliche Relevanz. Das waren Zeichen. Zeichen von Gott, damit die Menschen in Israel damals Jesus als den Messias erkennen können. Ja? Und das stimmt. Ja, für etwa 3 Jahre heilt Jesus alles, was krank ist, 2 Beine hat und irgendwie ein bisschen Glauben. Es wird wirklich alles, was man ihm so bringt, wird irgendwie geheilt. Interessanterweise nur, wenn man das jetzt so sagt, dass das Händeauflegen selber mit Jesus nicht aufhört. Und ja, das möchte ich betonen, es macht einen riesigen Unterschied, ob Jesus heilt oder ob Gott das Gebet eines Normalo-Christen erhört. Wir sind keine kleinen Messiasse, aber wir sind halt auch keine Nobodies. Und wenn, und ich springe mal in die Apostelgeschichte rein, wenn dort Ananias für den blinden Paulus betet, dass dieser wieder sehen kann, dann legt er ihm die Hände auf. Oder ein bisschen weiter, auch noch in der Apostelgeschichte, wenn Paulus dann selber für den Vater des Publius betet, der ist an Ruhe und Fieber erkrankt, dann legt er ihm die Hände auf und heilt ihn. Ich finde das spannend. Wisst ihr, ich möchte keine so fancy Handauflegungstheologie aus ein paar Stellen ableiten. Aber ich sehe hier Menschen, die beten, anderen Menschen Hände auflegen und Gott heilt. Und ich frage mich, ob das nicht noch mehr unter uns Kultur werden sollte. Und natürlich frage ich mich auch, ob, wenn es heute viele Menschen gibt, die schwach sind, ob das auch daran liegt, weil wir das nicht tun. Weil wir die Ressourcen, die wir haben, nicht ausschöpfen. Weil es vielleicht auch in Berlin zu viel Einzelkämpfer-Christentum gibt und zu wenig gelebte, heilende Gemeinschaft. Dass wir vielleicht zu viel reden über Probleme, statt gemeinsam um Heilung zu flehen. Zu viel dieses, ich komme schon alleine klar. Und wisst ihr, wenn ihr denkt, das betrifft uns nicht, ich weiß von Leuten, die schwer krank sind in unserer Gemeinde und die nie auch nur die Ältesten zu sich gerufen haben. Die nicht mal wollen, dass man es im Update schreibt, dass sie krank sind. Und ich denke mir, da geht was verloren. Da geht etwas an Potenzial, was Gott in Gemeinschaft hineingelegt hat, einfach verloren. Weil Gemeinschaft, ja, dieses, ich komme schon alleine klar, ja, ich brauche die Gemeinschaft nicht, ich glaube das nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich meine, jeder kann für sich entscheiden, wie er leben will. Ich kann das niemandem überstülpen. Aber mein Eindruck ist der, dass vom Neuen Testament her, gerade wenn wir sagen, wir wollen mal von Jesus lernen, dann ist Jesus einer, der für Menschen betet, ihnen die Hände auflegt und sie heilt. Bei Jesus gibt es das, heilmachende Berührungen. Und ja, ich kann das Zeichenhafte seiner kranken Heilung nicht imitieren. Ich bin nicht der Messias und du bist es auch nicht. Nirgendwo findet sich in der Bibel über uns eine Verheißung, dass wir die Krankheiten anderer Menschen auf uns nehmen werden. Ja, das ist über Jesus gesagt in Jesaja 53, Vers 4. Die Verheißung gibt es nicht. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich trotzdem was von Jesus lernen kann. Und ich möchte gern diesen grundsätzlichen Umgang mit Menschen lernen. Einen Umgang, der seinen intimen Höhepunkt darin findet, dass ich den berühre, der mich und mein Gebet braucht. Dass ich ihn berühre und mich mit ihm eins mache in diesem Wunsch, dass er Heilung erfährt oder Kräftigung oder Trost. Wisst ihr, ich weiß nicht, was Gott für den anderen, für den ich bete, hat. Ich weiß auch nicht, was der andere für eine Berufung hat in dieser Welt. Ich weiß nicht, was sein Glaube braucht, damit er vielleicht noch stärker und noch unerschütterlicher wird. Aber ich möchte mich mit ihm eins machen. Ich möchte an seine Seite treten und ihn spüren lassen, dass ich für ihn bin. Versteht ihr, wenn ich schon nicht der Messias bin und wenn ich schon nicht sagen kann, ich garantiere dir, dass du geheilt wirst, ja, weil hinter mir steht die Top-Verheißung, ja, dann kann ich wenigstens sagen, ich stehe an deiner Seite. Und ich möchte von Jesus genau das lernen. Ich möchte, dass du weißt, ich bin mit dir. Und alles, was ich dir geben kann, lass mich dich anfassen und lass mich für dich beten, so oft du das brauchst. Ich will es dir einfach geben. Ich will mindestens eines tun, ich will dir Gutes zusprechen. Ich möchte dich segnen. Einen Menschen segnen heißt, ihm etwas Gutes wünschen. Sprüche 24, Vers 25 betont, dass das Glück eines Segenswunsches bei dem eintritt, der gerecht lebt. Wenn jemand mit Gott unterwegs ist und gerecht lebt, dann darf ich darauf vertrauen, dass wenn ich ihm einen Segen zuspreche, dass Gott das hört. Dann darf ich ihn segnen und darf ihm einfach etwas von mir mitgeben. Ich will euch noch eine Stelle zeigen, die mich vorletzte Woche, als ich in dieser Bibelwoche war, tief berührt hat. Weil sie wieder diesen Aspekt der Gemeinschaft zum Ausdruck bringt. Also, da heißt es, lest das bitte mit, Markus 10, die Verse 14b und 16. Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Ein ganz kleiner, schöner Vers. Ja? Du möchtest von Jesus lernen? Okay. Stellt euch mal eine Gemeinde vor, wo das normal wäre. Eine Gemeinde, wo Mütter mit ihren kleinen Kindern erleben, dass reife Christen auf sie zugehen und fragen, sag mal, darf ich dein Kind segnen? Ich würde gerne dein Kind segnen. Ich würde das, was Jesus hier gemacht hat, gerne auch machen. Ich würde einfach gerne dein Kind segnen. Ja, eine Gemeinde, in der es völlig normal ist, dass Eltern ihre Kinder, Großeltern ihre Enkel segnen und wir auch einander segnen. Stellt euch vor, ich würde jetzt von da oben mir die Luzi runterholen und vielleicht noch den Lukas, ja, und ich würde einfach jetzt die beiden segnen. Darf ich das? Komischer Gedanke, darf ich das? Darf ich deine Tochter segnen? Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Ja? Siehst du so. Also stellt euch vor, das wäre bei uns einfach normal. Wir schauen uns Jesus an, wir merken, Jesus hat diesen Hang zur Nähe, hat diesen Hang zum Anfassen, ja? Legt Leuten die Hände auf, betet für sie, da ist jemand krank und er geht hin und sagt, darf ich für dich beten? Klar, komm. Ja? Und er macht das. Ich kann es auch distanziert machen, aber es geht mir um etwas, was weitergeht. Eine Gemeinschaft, die eben, kommt noch nach vorne, eine Gemeinschaft, die nichts damit zu tun hat, dass wir distanziert bleiben. So, jetzt stellt euch vor, ich würde einfach jedes Mal, wenn ich diese kleinen Racker sehe, ich würde einfach sagen, Vater im Himmel, ich möchte dich für Luzi bitten, dass du ihr Gnade gibst, dass du sie ganz früh in ihrem Herzen schon berührst und dass sie zu einer Frau heranreift, die irgendwie geistliches Stehvermögen hat und die mit ihrem Leben ja, diese Welt prägt. Und ich würde für Lukas beten, Vater im Himmel, ich bete für Lukas, mein Enkel, ja, ich bete, dass er ein Mann Gottes wird, der früh das Evangelium versteht, der zu einem Mann heranreift, der diese Welt prägt mit Gutem. Danke. Stellt euch vor, Dankeschön. Das wäre völlig normal. Stellt euch vor, das wäre völlig normal. Eine Gemeinschaft, wo man einfach füreinander betet, einander kurz dabei berührt und anfasst und sagt, hey, wir sind eine Gemeinschaft. Und wo jeder, der nicht zum Gottesdienst kommt, einfach sagt, boah, mir fehlt da was, weil ich hätte eigentlich mir gewünscht, ja, dass ein paar Leute für mich beten und dass Leute da sind und mir zeigen, ja, was, ja, so. Das ist so ein schöner Gedanke. Ich weiß, es ist ein bisschen weit weg, ja, Deutsch. Ehrlich anfassen, ja, das ist auch was für die Afrikaner oder so, ja, also, ehrlich. Wie bitte? Genau, bloß nicht in die Augen schauen, ja genau. Also, aber stellt euch ganz kurz vor, wie das wäre. Und ich möchte euch eine Aufgabe mitgeben. Jetzt kriegt ihr eine Aufgabe. Die Aufgabe ist ganz einfach und ich werde sie euch im Update abfragen. Die Aufgabe lautet, überleg dir jetzt eine Person, die du in den nächsten 3 Tagen segnen möchtest. Es ist egal, wen. Es ist mir auch völlig Wurst, wen. Nimm deine Ehefrau von mir aus, wenn dir niemand einfällt sonst. Also, ja. Du hast eine Person im Kopf. Wen möchtest du in den nächsten 3 Tagen segnen? Zu wem möchtest du hingehen und sagen, hey, darf ich dir was Gutes wünschen? Ich möchte einfach nur für dich beten. Ja? Herr, ich bitte dich, dass du... Und dann wünschst du dem anderen das, was er braucht. Oder wo du glaubst, dass er es braucht. Das ist das... Er kann das nachher abholen. Ich gebe ihm das. Das ist kein Problem. Ein weiser alter Christ, von dem ich persönlich extrem viel gelernt habe, der hat mal gesagt, wenn du den Kopf eines Kindes streichelst, berührst du das Herz der Mutter. Dachte mir, boah, könnte es sein, dass der Umgang mit den Kleinsten in der Gemeinde, ein herzlicher, leidenschaftlicher Umgang, dass das etwas ist, was vielleicht viel breitere und größere Auswirkungen hat, als wir uns überhaupt vorstellen können. Wisst ihr, es gibt so viel Gutes, was wir kleinen Kindern wünschen können. Kann es vielleicht einfach daran liegen, dass wir uns der Macht eines Segens nicht mehr bewusst sind? Kann es sein, dass wir uns da eine riesige Chance verbauen? Eine Chance darauf, Liebe zu zeigen? Eine Chance darauf, mit einem kurzen Gebet das Leben eines Kindes zu prägen? Ich habe am Anfang Galater 4, Vers 19 gebracht. Paulus wünscht sich, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Wisst ihr, ich habe nur vor einer Sache heute Angst. Dass ihr denkt, oh ja, cool, cooles Thema. Nach Hause geht und es ändert sich nichts. Davor habe ich Angst. Dass wir uns Christen nennen, aber in dem Moment, wo wir merken, oh, ehrlich, so praktisch soll das sein. Kannst du nicht ein bisschen theoretisch über Handauflegung reden, wo das erste Mal im Alten Testament vorkommt und dann, wie das mit diesem Ziegenbock war, da, dem hat man ja auch die Hände aufgelegt. Ja. Können wir das nicht ein bisschen abstrakter machen, ja, ein bisschen weiter weg, dass wir es, wenn ich dann so eine Predigtnotiz kriege, dann kann ich die abheften und dann ist irgendwie gut. Davor habe ich Angst. Ich habe Angst davor, dass wir uns mit Jesus beschäftigen und am Ende sich lediglich eines zeigt, nämlich unsere mangelnde Bereitschaft, so zu leben, wie er gelebt hat. Davor habe ich Angst. Vor irgendwas anderem habe ich keine Angst. Das ist auch das Einzige, wovor ich in meinem Leben wirklich Angst habe. Dass sich in meinem Leben nicht genug Gottesfurcht zeigt, das zu tun, was Gott mir vorlebt. Und ich mir denke, meine Art, Menschsein zu leben, ist einfach viel cooler als das, was Jesus gelebt hat. Ich weiß es viel besser. Davor habe ich wirklich Angst. Und deswegen dieser Vers. Paulus wünscht sich, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Vielleicht fängt es da an, wo wir neu darüber nachdenken, wie Jesus sich den Kranken und den Kleinen zuwendet. Wie er ihnen die Hände auflegt, sich mit ihnen identifiziert. Und wisst ihr, die Jünger tun sich schwer mit diesem Jesus. Sie würden tatsächlich gern die Kinder wegschicken. Das ist so, ja, weg mit denen. Ja? Und Jesus nimmt sie in den Arm, legt seine Hände auf sie und segnet sie. Was für ein Unterschied. Und für mich stellt sich die Frage, wie will ich leben? Also das ist die Frage, die sich euch jetzt an der Stelle auch stellen muss. Bin ich wirklich Christ? Also bin ich Christ, der sagt, Jesus ist mein Vorbild und eigentlich möchte ich das imitieren. Ich weiß vielleicht noch nicht genau wie. Das ist schon okay, ist geschenkt. Ja? Du musst auch nicht auf alle Fragen deines Lebens jetzt die Antwort haben. Aber eigentlich möchte ich das leben. Wie will ich das leben? Wie will ich diese Nähe leben? Ich weiß, dass Gott uns echt viel zumutet, wenn er uns so ein Vorbild vorlebt. Aber ich muss es euch am Ende nochmal sagen, Jesus ist der Mensch, den Gott sich wünscht. Der Mensch, der Gottes Idee von Liebe in Perfektion lebt. Er ist die Qualität von Menschsein, die Gott in uns verwirklichen möchte. Und irgendwie gehört es zum Leben ganz natürlich dazu, für Jesus, dass er Kranken und kleinen Kindern die Hände auflegt, sich mit ihnen eins macht und betend und segnend für sie da ist. Und das hat, als ich so drüber nachdachte, in mir nochmal was ausgelöst. Da dachte ich, boah, Wahnsinn, ja. Ich verstehe die Jünger. Ich verstehe die Jünger, dass die sagen, lass mich bitte in meiner Komfortzone bleiben. Jetzt lass diese kleinen, quäkenden Belger nicht auch noch. Ja? Wir haben schon diese ganzen stinkenden Kranken, ja? Und wir müssen hier eh schon über, ja, jeden Abend bis spät in die Nacht, ja, uns mit diesen, bah, ey, jetzt kommen wenigstens nicht auch noch die. Das ist doch der Gedanke, ja? Mein Leben ist schon voll mit Sorgen. Ich habe meine eigenen Sorgen, ja? Und wann immer ich auf jemanden zugehe und sein Kind segnen will, Mann, ehrlich, ja, das ist doch nicht mein Kind. Das ist seins. Sein Problem, nicht meins. Ja, oder dieses, boah, ich habe genug eigene Sorgen. Mann, tut mir echt leid, dass du krank bist, aber weißt du, eigentlich möchte ich nicht drüber nachdenken, wie es dir gerade geht, weil das wird ich nicht glücklicher damit. Und jetzt sehen wir Jesus, der an der Stelle einfach sagt, ich gehe hin. Ich gehe aus meiner Komfortzone raus und ich lasse mich auf Menschen ein. Und ich glaube, wenn wir ihm nachfolgen wollen und ihn imitieren wollen, genau dazu, damit der Heilige Geist uns immer mehr in sein Bild verwandelt, dann müssen wir uns womöglich einen Schubs geben. Wir müssen diesen Moment der Unsicherheit aushalten und auf Geschwister zugehen. Und wir müssen ihnen diese Frage stellen und damit, das möchte ich einfach. Ich möchte eigentlich so eine Gemeinschaft werden. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Ja? Wahrscheinlich habt ihr das alles, was ich jetzt predige, sowieso schon vergessen. Nächste Woche und übernächste Woche denkt ihr schon gar nicht mehr dran. Und dann denkt man sich, ach, war das lustig, dass er Luzi und Lukas gesegnet hat. Ah, ja. Das ist das Normale bei einer Predigt. Martin hat vorhin gesagt, 5% werden behalten, die schreiben eh alle nicht mit. Und er hat recht. Deswegen habe ich es euch ausgedruckt, damit ihr nicht mitschreiben müsst. Aber wie kriegen wir das hin, dass das Leben Jesu wirklich in uns Gestalt gewinnt? Dass wir nicht nur davon reden, Jesus ähnlicher zu werden, sondern dass wir am Ende des Jahres im Weihnachtsgottesdienst Leute haben, die sagen, hey, ich habe angefangen zu segnen. Ich habe angefangen für Leute zu beten. Ich bin nicht nur passiver Zuschauer geblieben. Ich habe das gemacht und das weiß ich nicht. Aber eins muss uns klar sein, wenn wir das nicht hinkriegen, Jesus ähnlicher zu werden, dann ist alles, was wir hier tun, Mumpitz, okay? Dann ist schöne Musik und nette Predigten und die richtige Bibelauslegung und keine Ahnung was noch. Ja? Essen für Mildtätige und. Wenn du nicht Jesus ähnlicher wirst in dieser Gemeinde, dann hat sie ihr Existenzrecht verwirkt. Vielleicht liegt es nicht an der Gemeinde, sondern an dir. Aber wir brauchen dann auch keine Gemeinde. So ein Kuschelclub der Erretteten, wie das früher bei NIM 2 hieß. Ja, das war mal so eine, kennt wahrscheinlich keiner, ja, das ist unser Alter, ja, unser Hintergrund kennt das, liebe Angelika, aber die meisten hier kennen das wahrscheinlich nicht, ja. So ein Kuschelclub der Erretteten, die sich wie so ein Brummkreisel um sich selber drehen und sagen, Mann, sind wir cool, den braucht keiner. Aber Leute, die sagen, ich stehe in Ehrfurcht vor dem Wort Gottes und ich erzittere, wenn jemand mir solche Stellen vorliest und ich merke, dass dieses Leben, was Jesus gelebt hat, nicht mit dem zusammenpasst, was ich lebe. Ich erzittere davor und ich werde nicht weichen, bis irgendetwas von dem, was Jesus ausmacht, in meinem Charakter sichtbar wird. Bis ich ein Stück mehr so geworden bin. Das ist eine Gemeinschaft von Leuten, mit denen Gott alles erreichen kann. Weil sie nämlich zuerst sich eines wünschen, ihm ähnlicher zu werden. Und das ist das, was ich uns wünsche. Und deswegen am Ende nochmal, ich weiß, wenn man diese Frage auf jemanden zuzugehen, den man vielleicht nicht kennt, und zu sagen, hey, darf ich für dich beten? Darf ich dich berühren und dir dienen? Das ist eine Frage, die geht uns wahrscheinlich nicht leicht über die Lippen. Wir würden dreimal schneller über Autos, Urlaub, über Job und sonst was reden. Aber auf jemanden zuzugehen und zu sagen, sag mal, hier ist meine Hand. Darf ich dich berühren? Und darf ich mich eins machen mit dir in deiner Schwäche und in deiner Kleinheit? Darf ich das? Und darf ich dir etwas geben, was Gott mir gegeben hat, um es dir zu geben in der Gemeinschaft? Das ist das, was Jesus getan hat. Und ich glaube, dass wenn wir das tun, dann werden zwei Dinge wachsen. Auf der einen Seite wird unter uns Gemeinschaft entstehen und auf der anderen Seite wird in uns Jesus Gestalt gewinnen. Amen.